Deutschlandfunk, Medias Res.
Ab wann darf mein Kind ein eigenes Smartphone haben? Und ist es gut, bei meinem Kind immer mal wieder so auf den Bildschirm zu gucken? Oder ist das übergriffig? Und was mache ich, wenn mir mein Kind irgendwas von TikTok oder Fortnite oder AirDrop erzählt und ich das eigentlich überhaupt nicht verstehe? Das sind Fragen, die Silke Müller gut kennt. Sie leitet eine Oberschule in Niedersachsen, auf die Kinder und Jugendliche von der 5. bis zur 10. Klasse gehen. Und Silke Müller, die beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Medien- und Digitalkompetenz und ist auch Digitalbotschafterin von Niedersachsen. Gerade hat sie ein Buch geschrieben. Wir verlieren unsere Kinder, heißt das Buch. In dem schildert sie auch, was ihr jeden Tag begegnet. Videos voller Gewalt, Mobbing per Smartphone oder eine 12-Jährige, die sich auf einen Sexchat mit einem wildfremden Mann einlässt, um ein Penisbild von ihm zugeschickt zu kriegen. Inwiefern wir da unsere Kinder verlieren, das habe ich Silke Müller heute Mittag gefragt.
Also wenn wir von diesen konkreten Fällen ausgehen, die ich, und deswegen habe ich sie in dem Buch auch sehr eindringlich geschildert, wenn wir die sehen, dann müssen wir uns erstmal ganz klar machen, dass es eine neue Dimension des Kontakts mit Gewalt, mit Rassismus, mit despektierlichsten Inhalten, mit Pornografie und so weiter ist. Und neue Dimension meine ich dahin, dass wir sehr leicht die Schlagwörter benutzen, wie eben Gewalt, Rassismus, Pornografie, das sehen wir alles im Netz. Aber so richtig, glaube ich, ist uns Erwachsenen nicht bewusst, was sich hinter diesen Schlagwörtern eigentlich verbirgt. Und wenn wir das ein bisschen weiterspinnen, dann ist es eben so, dass Kinder uns als Erwachsene nicht wirklich als ernsthafte Gesprächspartner auf Augenhöhe wahrnehmen und vielleicht auch immer Angst haben, uns von Inhalten zu erzählen, wo sie genau eine Einschätzung haben, dass das nicht in Ordnung ist, was da im Netz ist. Und das bedeutet tatsächlich, dass Kinder viel zu oft und viel zu lange alleine mit Sorgen sind, alleine mit grausamen Bildern im Kopf, die sie nicht richtig loswerden und dann vielleicht ein Verrohungsprozess beginnt.
Und woher kommt das, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche sich an niemanden wenden und einfach so Gewaltvideos, Sie beschreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, dass da ein Mann kastriert wird tatsächlich, also außerhalb des Krankenhauses, ja, oder viele andere gewaltverherrlichende Videos, die da vorkommen, auch natürlich was Pornografie oder sexuelle Übergriffe oder so angeht. Also ist das dann so, interessiert das die Eltern nicht oder?
Ich glaube, das ist eine Hilflosigkeit der Reaktion. Und bei den Eltern würde ich ganz gerne eine Differenzierung machen. Wir sprechen sehr oft über die Kinder, die in guten, wohlbehüteten Elternhäusern aufwachsen, wo vielleicht Eltern einfach mehr Input brauchen und zu sagen, okay, ich wusste nicht, dass gewisse Sätze wie mein Kind macht das nicht fehlleitend sein können. Und vielleicht erreiche ich auch die Eltern, die dann sagen, okay, ich wusste das nicht, ich muss mich mehr beschäftigen und mehr mit meinem Kind reden. Das ist die eine gute Dimension, wo wir Kinder auch erreichen können. Die andere Dimension und das deutlich schwierigere ist, wenn Kinder gar nicht begleitet werden, vollkommen allein sind und vielleicht Erzieher zwar da sind oder Menschen im Umfeld, wo man sagt, die nehmen sich den Kindern an, aber die haben natürlich nicht dieses behütende Umfeld. Und dann ist das eine Riesenkatastrophe, dass die Kinder mit uns nicht sprechen, zum einen, weil wir oft falsch reagieren, wir Erwachsenen. So diese Klassiker, die wir auch aus Kindheitstagen kennen. Wo kommst du da denn jetzt wieder hin? Wo kommt das denn jetzt her? Jetzt lösch das doch. Wie kannst du nur so? Und die andere Geschichte ist, dass die Kinder ganz genau wissen, dass wir keine Ahnung haben, was da los ist und nichts verstehen. Und wenn man mit jemandem reden soll, das wissen wir Erwachsenen auch, was soll ich mich mit jemandem austauschen, wo ich weiß, der versteht mich sowieso nicht und der interessiert es vielleicht nicht, dann reden sie einfach auch nicht.
Aber ist das nicht tatsächlich auch ein Riesenproblem, weil sich viele Eltern tatsächlich nicht auskennen mit den aktuellsten Apps und weil ja auch alles immer schneller wird und die auch gar keine Zeit haben, sich da das drauf zu schaffen? Also sind die Eltern nicht so sehr überfordert, dass wir vielleicht sagen müssten, okay, dann bräuchten wir tatsächlich so die Schule als Hauptort und Anlaufstelle für solche Sachen?
Ich glaube, dass wir gesellschaftlich wirklich nicht nur erst seit der Pandemie, sondern schon seit gewisser Zeit in einer wirklichen Überlastungssituation angekommen sind. Und das ist vielleicht der Eindruck, den ich so als Digitalbotschafterin mitbringe. Wenn ich dann außerhalb der Schule mit unterschiedlichen Bereichen entlang der Bildungskette, aber auch außerhalb der Bildungskette im Gespräch bin, dann haben wir eine große Klagehaltung. Zu Recht oder zu Unrecht, das will ich gar nicht werten. Aber ich glaube, wir sind im Moment in einer wirklichen seelischen Belastetheit in unserer Gesellschaft angekommen. Und selbstverständlich ist jedes Add-on, sprich, ach Gott, jetzt soll ich mich nicht noch mit einer App beschäftigen. Jetzt sagt die Müller, ich soll mir da noch ein Profil bei TikTok zulegen und mich eine halbe Stunde vors Netz setzen, obwohl ich sowieso schon nicht mehr weiß, wo hinten ist, vorne ist, mit meinen Dienstplänen, mit einer Überarbeitung, mit familiären Situationen und so weiter. Das allerdings lasse ich nicht gelten, denn wir haben einfach das wirklich kostbarste Gut unserer Gesellschaft immer zu Hause und immer, immer, immer seit Menschengedenken ist es unsere Aufgabe, Kinder zu beschützen zum einen und Kinder stark und resilient zu machen für das, was kommt. Das heißt, egal wie groß unsere Belastung ist, darf es nicht dabei enden, dass die Kinder nicht mehr aufgefangen werden. Und da sind wir gerade. Und ich kann die Eltern gut verstehen. Und deswegen ist ja auch mein Aufruf nicht nur an Lehrer und Eltern mit diesem Buch gewesen, sondern dass wir gemeinsam, gesamtgesellschaftlich eine gemeinsame Kraftanstrengung haben müssen. Dazu gehört auch Politik, dazu gehören natürlich Medienpädagoginnen und Pädagogen, dazu gehören Verbände und so weiter. Wir müssen einfach ins Gespräch miteinander.
Sie sagen, dass jetzt ein Verbot erstmal wenig bringen würde, also vor allem den Zugang zu verbieten oder zumindest so zeitlich zu begrenzen. Andererseits, das finde ich interessant, sagen Sie, dass es schon besser wäre, wenn Kinder unter 14 kein eigenes Smartphone haben dürfen. Das müssen Sie mal erklären.
Wenn ich ganz provokativ bin, sage ich sogar vor 16, nicht? Aber ja, ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Wenn ich dann jetzt sage, bitte, bitte, aber kein Smartphone vor 14 oder 16, weiß ich, dass das total utopisch ist und dass auch jeder sagen will, sag mal, was willst du denn jetzt von uns? Das geht gar nicht. Frau Müller, was soll das? Ne? Wir können das wahrscheinlich so nicht zurückdrehen. Aber wenn ich doch sehe, was für Inhalte meinen Kindern zugespielt werden, ob ich das will oder nicht, egal wie ich einschränke. Das letzte Video, was in dieser Woche aufgeploppt ist, ist ein Katzenvideo, wo ein Babykatze, Entschuldigung, dass ich das so ausdrücken muss, in einen Mixer gesteckt wird. Und dieser Mixer wird dann betätigt. Das sind Inhalte, ich verstehe nicht, warum sie offen im Netz sind. Das sind Inhalte, die haben bei Kindern nichts zu suchen. Ersterfahrung der Sexualität, die mittlerweile auch zum Alltag der Kinder gehört. Dann muss ich schon sagen, wie resilient ist denn eigentlich mein Kind mit 10, mit 11, mit 12, wenn sie das sehen können, was Erwachsene sehen können. Und dann sollten wir zumindest in die Debatte gehen, ob es wirklich richtig ist, einem Kind in der Grundschule oder eben tatsächlich in der 5. oder 6. Klasse schon Zugang zum Haifischbecken zu geben.
Und wenn ich jetzt Ihr Buch lese, muss ich ehrlich sagen, es gibt keine Lösung und so richtig kommen wir da nicht raus. Und es skizziert schon ein sehr schwarzes Bild.
Ja, ich bin auch tatsächlich, was diese Entwicklung angeht, eher sehr dystopisch unterwegs. Also ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, Augenwischerei zu machen, zu sagen, wenn wir jetzt den Schalter X umlegen und wenn wir noch ein Medienpräventionsprogramm auf den Weg bringen, und davon gibt es ganz tolle und wirklich gute, dann ist das Problem gelöst. Das ist eben Augenwischerei. Und ich glaube, was es im Moment braucht, ist erstmal ein Bewusstsein und eine Klarheit, wo wir uns eigentlich befinden. Und wenn man sich einer Sache sehr bewusst wird, insbesondere einer problembehafteten Sache sehr bewusst wird, kommt man, meine ich, in einen nicht nur Handlungswillen, sondern auch in einen Handlungszwang. Und ich nenne ja in diesem Buch auch durchaus Hinweise, wie ich im Alltag Kinder begleiten kann und welche Beispiele geben, welche Initiativen ich um Material bitten kann oder wo ich mich einlesen kann oder was so pragmatische Alltagstipps sind. Die nenne ich schon auch. Nur, ich glaube, wir müssen ehrlich miteinander sein. Und das waren wir eine ganze Zeit lang nicht. Das sind wir an vielen Stellen in der Gesellschaft nicht, weil es immer heißt, man muss ja auch mal das Gute benennen. Das tue ich übrigens im Buch auch. Also ich bin ein Fan auch von Netzwerken. Ich nutze sie selber. Ich bin bei Twitter unterwegs, im Twitter-Lehrerzimmer, bin dankbar für Impulse oder auch für Austausch, der da stattfindet. Ich finde das verbindende Moment unter Menschen super. Ich finde auch kreativ lustige Videos super, die mir manchmal zugespielt werden. Das heißt, ich bin null Gegner. Ich glaube nur, dass wir es nicht schaffen, durch diese positive Seite das Negative zu überdecken. Da braucht es mehr. Da braucht es möglicherweise Regulierung, auch flankierende Bemühungen aus der Politik. Ich habe eben von diesem Katzenvideo gesprochen. Mir ist nicht klar, wieso sowas überhaupt im Netz sein kann. Warum nicht sofort irgendein Mechanismus greift, auch technischer Art, das rauszufiltern. Das heißt, man muss es differenziert sehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, im Moment diese Dystopie in den Vordergrund zu stellen, um zu sagen, Leute, wir müssen jetzt mal wirklich was unternehmen. Ansonsten tauchen die Kinder in dieser Netzwelt sehr, sehr ab und wer weiß, wie die Entwicklungen sind. Ich bin kein Psychologe. Ich kann das auch nicht werten in psychologischer Sicht. Ich kann nur feststellen, dass sie eine Veränderung bei den Kindern erleben, die mit Sicherheit nicht nur pandemiebedingt sind.
Silke Müller, Schulleiterin aus Niedersachsen und Autorin des Buchs Wir verlieren unsere Kinder, der verstörende Alltag im Klassenchat. Und über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen würden wir gerne auch mit Ihnen sprechen. Wenn Sie also selbst Kinder haben und sich fragen, was da so ein guter Umgang wäre und das gerne auch mal vielleicht mit einer Expertin besprechen wollen oder auch finden, ja, was die Frau Müller da gerade so gesagt hat, weiß ich nicht, das sehe ich ganz anders. Oder auch wenn Sie selbst gute Ideen haben in Sachen Medien und Digital, Kompetenz rund um Familie, Kinder und Erwachsenen, dann würde ich das gerne mit Ihnen vertiefen in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Wenn Sie da Lust drauf haben, freue ich mich am liebsten genau jetzt über eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de rund um das Thema Medienkompetenz, Medienbildung, Digitalkompetenz und so weiter.